Das siebte Kapitel. Eines Tages fuhren mehrere Lastwagen in den Kasernenhof und unter den Fahrern war auch Willi Raschka, der mit mir die Grundausbildung in Jamnitz gemacht hatte. Es freute uns sehr, dass wir uns nach mehr als einem Jahr wieder begegneten. Während wir uns hinter einer Baracke auf dem Spirituskocher etwas zum Essen zubereiteten, erzählten wir uns gegenseitig unsere Erlebnisse. Leider musste Willi bereits nach einigen Stunden wieder Abschied nehmen. Zwei Wochen später erreichte uns vom Regiment der Befehl, dass alle Soldaten an einer militärischen Übung im Scharfschießen teilnehmen müssten. Diese Übung fand an einem Sonntag statt, da die Kompanie an diesem Tag nicht auf den Baustellen arbeitete. Ich nahm den Erste-Hilfe-Koffer, setzte den Schutzhelm auf und sprang mit den Kameraden auf einen Lastwagen auf, der uns zum Schießplatz brachte. Dieser lag an einem Hang und gegen diesen wurde auf Zielscheiben geschossen. Zunächst wurden drei Schüsse auf eine Zielscheibe in 200 Meter Entfernung abgegeben, die eine liegende Gestalt darstellte. Dann mussten zwei Schüsse auf eine 300 Meter entfernte Zielscheibe in Form einer knienden Gestalt abgegeben werden. Nachdem alle Soldaten in Fünfergruppen geschossen hatten, blieben der Schreiber, der Koch, der Verwalter der Kleiderkammer, der Proviantversorger und ich der Sanitäter übrig, die von den Soldaten sogenannten Stabsratten. Nebeneinander traten wir vor die Eisenbahnschwellen, die als Markierungslinie galten, und ein Gewehr und 5 Patronen Munition wurden uns ausgehändigt. Unvermittelt erschien der Kompaniekommandant, stellte sich breitbeinig vor mich hin, schaute mir fest in die Augen und fragte: »Werden Sie schießen?« Ich bejahte: »Klar, auf die Pappscheiben schon.« »Und auf Menschen?« Ich erwiderte: »Auf Menschen nicht.« Nun trat er zur Seite, beobachtete jedoch aufmerksam, was geschehen würde. Als das Kommando ertönte, traten wir an die Holzschwellen heran und begaben uns in eine liegende Kampfposition. Nie zuvor hatte ich mit einem Militärgewehr geschossen. Zu Hause hatte ich zwar ein Luftgewehr, ich wusste also zumindest, wie angelegt und gezielt wird, aber dieses Gewehr war im Vergleich dazu etwas ganz anderes. Ich steckte die Patronen in das Magazin, schob dieses von unten in das Gewehr zurück und legte an. In diesem Moment stieß der Helm in meinem Nacken an, und weil er ein bisschen zu locker saß, rutschte er mir nach vorne über die Augen und nahm mir die Sicht. Weil sich das wiederholte, nahm ich ihn schließlich ab und konnte so ungestört zielen. Wenn ich auch keine Erfahrung mit Militärwaffen hatte, so wusste ich doch, dass ein Gewehr beim Abschuss einen derben Rückstoß entwickelt und der Lauf nach oben zieht. Deshalb legte ich die Waffe fest an den Oberarm an, damit mein Schlüsselbein unversehrt bliebe, visierte eine Stelle knapp unterhalb des Ziels an und drückte den Abzug. Nichts geschah. Das Gewehr war nicht geladen. Ich muss wie der brave Soldat Schweig ausgesehen haben. Der brave Soldat Schweig ist ein tschechischer, antimilitaristisch-satirischer Schelmenroman. So versuchte ich es noch einmal, traf alle Vorbereitungen und gab meine 5 Schüsse ab. In der Nähe der Zielscheiben saßen in Bunkern Kameraden, die jeweils nach den Schießzeiten herauskamen und die Punktzahlen von den Zielscheiben ablasen. Am Ende der Übung musste die Kompanie antreten und die Auswertung der Schießergebnisse wurde bekannt gegeben. Die Punktzahlen waren lächerlich niedrig ausgefallen. Nur 2 Soldaten der ganzen Kompanie hatten mit allen 5 Schüssen getroffen. Der größte Witz war, dass ich, der dem Kommandanten versichert hatte, dass ich nicht auf Menschen schießen werde, einer von den beiden war.
Beurlaubung. Nach dem Scharfschießen kehrten wir in die Kaserne zurück. Ich begab mich unverzüglich ins Büro, um auf der Schreibmaschine den wöchentlichen Bericht über den hygienisch-epidemiologischen Zustand der Kompanie an den Hauptarzt des Regiments zu schreiben. Das tat ich jeden Sonntag. Als ich mit 2 Fingern diesen Bericht tippte, betrat der Kommandant den Raum und sagte: »Ich fahre nach Hause. Fährst du mit?« Wenn er amtlich mit mir sprach, siezte er mich. War er in freundlicher oder feindseliger Verfassung, verwendete er das Du. Na klar, ich schreibe das hier nur noch fertig. Wenn du fertig bist, kannst du das Motorrad herrichten, im Hinterrad fehlt Luft, und bring noch das Ausgangsbuch mit, damit ich den Urlaub eintragen kann. Dies war wohl, so schien es zumindest, der Ausdruck seiner Anerkennung für meine Leistung auf dem Schießplatz. Als alles fertig war, nahm ich auf dem Sozius Platz, er hängte mir über jede Schulter eine schwere Ledertasche, schob sich auf den Sitz vor mir und los ging es. Auf der Fahrt nach Friedeck-Mistek, wo er wohnte, drückten mir die Taschen fürchterlich auf die Oberschenkel, gerade so, als wären sie mit Blei gefüllt. In Friedeck luden wir diese zuerst bei ihm zu Hause ab, so dass ich erfuhr, wo er wohnte, und dann brachte er mich zum Bahnhof. Zwei Tage später, morgens um 8 Uhr, würde er mich an der gleichen Stelle erwarten. Überglücklich stieg ich in den Zug und fuhr direkt nach Tschinjez zu Anni, meiner großen Liebe. Sie war natürlich sehr überrascht, mich zu sehen, und wir verbrachten den ganzen Tag miteinander. Dann besuchte ich auch meine Eltern in Kammeral-Elgott, das auch in Mähre-Schlesien liegt. Auch sie freuten sich sehr über meinen Besuch. Nachdem ich mit dem Kommandanten zwei Tage später wieder in die Kaserne zurückgekehrt war, fing der militärische Alltagstrott wieder an. Unnötiger Tod. Auf dem Gelände dieser Kaserne hatte ich keinen eigenen Behandlungsraum, weil es eine große ärztliche Ambulanz gab. Die Soldaten unserer Kompanie mussten sich dort behandeln lassen und ich kam regelmäßig wegen der Registrierung unserer Patienten dorthin. Als ich eines Tages in der Frühe das Behandlungszimmer betrat, erfuhr ich vom diensthabenden Sanitäter, dass es in der Nacht zu einem schrecklichen Vorfall gekommen war. Einer ihrer Wachsoldaten hatte sich in der Nacht erschossen. Während seines Wachdienstes im Wachturm hatte er sich eine automatische Maschinenpistole an die Schläfe gesetzt und den Abzug betätigt. Die Hand, die die Maschinenpistole hielt, sank immer tiefer und zerfleischte so das ganze Gesicht. Ich betrachtete die Leiche, die im Nebenraum lag. Es war ein fürchterlicher Anblick. Auf meine Frage, ob bekannt sei, warum der Junge den Freitod gewählt hatte, erfuhr ich von dem Abschiedsbrief, den er geschrieben hatte. Sein Mädchen, das er über alles geliebt hatte, hatte ihn verlassen. Ich dachte in dieser Situation daran, wie gut es ist, wenn ein junger Mensch gläubig ist und einen Gott hat, an den er sich in schwierigen Lebenssituationen wenden, ihm alles anvertrauen und sich auf seinen Trost, seine Hilfe und Führung verlassen kann. Kleine Probleme. In dieser Kaserne kam auf mich ein Problem zu, das ich schon kannte: das Essen. Zur Küche hatte ich keinen Zutritt und ich hatte auch nicht genug Geld, um in der Kasernenkantine etwas kaufen zu können. Allerdings lebte in der Stadt eine Glaubensschwester, die ein kleines Hutgeschäft führte. Über dem Geschäft war eine Wohnung, die sie mit einer anderen Schwester teilte. Diese Glaubensschwester war zwar Lehrerin, durfte jedoch unter der totalitären Regierung ihren Beruf nicht mehr ausüben. Hin und wieder, wenn es mir gelang, in die Stadt zu kommen, besuchte ich sie und dort bekam ich immer etwas zu essen. Auch in Leitnig wohnte eine junge Glaubensschwester, die einige Male einen Laib Vollkornbrot, das sie selbst gebacken hatte, ans Kasernentor brachte. Durch diese Unterstützung gelang es mir immer, irgendwie meinen Hunger zu stillen.
Bodenstadt. Glücklicherweise dauerte unser Aufenthalt in der Stadt Leibnig an der Betschwa nicht lange. Wir zogen nach Bodenstadt, Potstadt, bei Mährisch-Weißkirchen, Ranice na Moravie. Dieses kleine Städtchen lag nicht weit von Libava, einem militärischen Sperrgebiet. Am Stadtrand lag an einem Hang das Militärlager mit Holzbaracken, einer schönen Grünanlage und zahlreichen Birken. Am Ende des Lagers wurde mir eine große, alleinstehende Baracke zur Verfügung gestellt. Sie besaß 7 Zimmer, die ich nach Belieben einrichten konnte. Den geräumigen Vorraum bestückte ich mit Sitzbänken, sodass er als Wartezimmer genutzt werden konnte. 2 weitere Räume richtete ich als Ambulanz ein, ein Raum wurde zum Materiallager.
Aus dem größten Zimmer wurde die Krankenstation mit 5 Betten und ein Zimmer war mein Wohn- und Schlafraum. Im hinteren Teil des Hauses richtete ich eine Isolierstation mit 2 Betten und einem separaten Eingang ein. Da ich keinen Arzt hatte, suchte ich Kontakt zu dem Arzt, der für die Landstreitkräfte in Mährisch-Weißkirchen zuständig war. Dabei lernte ich den Hausmeister dieser Kaserne auch gleich kennen und bekam von ihm Material, um die Behandlungsräume in Bodenstadt zu verbessern. So überließ er mir ungesandete Asphaltpappe, mit der ich die Böden in den Zimmern auslegte. Diese strich ich mit rotem Lack, so dass sie leicht zu reinigen waren. Die Betten lackierte ich weiß und in einem kleinen, eckigen Glasgefäß, das mir das Labor geschenkt hatte, richtete ich ein Aquarium ein, das ich auf meinen Nachttisch stellte. So entstand eine ansprechende, nette, kleine Klinik. Mit dem Arzt in Mährisch-Weißkirchen hatte ich ausgemacht, dass er uns alle 2 Wochen in Bodenstadt besuchen käme. Im Notfall würde er natürlich jederzeit auf Abruf erscheinen. Der Hauptarzt des Regiments war mit meiner Initiative zufrieden und mit der Zusammenarbeit mit dem Arzt von Mährisch-Weißkirchen einverstanden. Reorganisation. In dieser Zeit wurde die tschechische Armee reorganisiert. Die Regimentskommandantur zog von Jamnitz in Südmähren nach Jägerdorf in Nordmähren und unsere Arbeitseinheiten wurden in Pioniereinheiten umbenannt. Wir bekamen neue Uniformen ohne schwarze Schulterklappen. Stattdessen waren nun die Uniformkragen der Soldaten unserer Kompanie mit einem goldenen Bagger auf rotem Grund verziert. Wir wurden nun Baupioniere genannt. Den Kragen meiner Uniform zierte ein goldener Kelch mit einer Schlange, ebenfalls auf rotem Untergrund. Ich gehörte nun zu den Fachleuten für das Gesundheitswesen. Von diesem Zeitpunkt an lagerten auch in unserer Kompanie Waffen samt Munition. Allerdings wurde unverändert mit Pickel und Schaufel gearbeitet. Da ich als Sanitäter alleine bei der Kompanie war, hatte ich nun mehr Arbeit. Erfreulicherweise unterstand mir aber wieder die hygienische Aufsicht der Küche. Dazu gehörte die tägliche Entnahme von Essensproben. Meine Verpflegungslage verbesserte sich damit erheblich. Aber ich wusste natürlich nicht, wie lange meine Situation so bleiben würde. Und weil ich als Adventist immer wieder darauf angewiesen war, dass mir ein Vorteil eingeräumt wurde, erhöhte ich vorsorglich mein Engagement.
Chor. Unser Kompaniekommandant war Hauptmann, wollte jedoch Kapitän werden. Das war das nächste höhere Offiziersrang. So musste er uns mustergültig führen, jedoch fehlte ihm für uns eine kulturelle Tätigkeit. Ich schlug vor, einen gemischten Chor zu gründen. Er fragte, ob ich in dieser Richtung Erfahrungen habe, und ich erwiderte, dass ich im Kirchenchor gesungen hatte. Das war für ihn, einen überzeugten Kommunisten, natürlich eine Ironie des Schicksals. Es gab aber keine Alternative, und so hieß er es gut. Ich machte mich sofort ans Werk und ließ verbreiten, dass ich einen Chor gründen würde. Schon bald meldeten sich Freiwillige, aus denen ich 12 mit guten Stimmen wählte. Vom Kommandanten ließ ich mir die Erlaubnis geben, Kontakt mit einer Streichholzfabrik in Leipnig aufnehmen zu dürfen. Die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, SSM, machte bei den jungen Frauen Werbung für den Chor und bald bestand er aus 25 Mitgliedern. Sonntagvormittag stiegen die Soldaten in einen Lastwagen, ich setzte mich als Wagenkommandant neben den Fahrer und wir fuhren in die Streichholzfabrik und dort zu üben. Das Programm, welches ich zusammenstellte, war eine Mischung aus Liedern, Musik, Gedichten und Texten. Das Thema hieß »Friedliches Zusammenleben mit benachbarten Völkern«. Für die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, SSM, die die Moderation übernehmen sollte, fehlten noch die Texte. Da ich einen Dichter kannte, der mir diese schreiben konnte, bat ich den Kommandanten um Urlaub. Dieser wurde genehmigt und so fuhr ich zu meinem Glaubensbruder Wojna nach Tschechisch Teschen.
Das Thema gefiel ihm und er verfasste Texte über Krieg, über Frieden und über die Liebe. Wir fügten noch ein Gedicht hinzu, das der Koch vortragen sollte, und damit war das Programm komplett. Die Lieder wurden auf Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Russisch und Deutsch vorgetragen. Das Programm gefiel und schon bald wurden wir in verschiedene Fabriken, Kolchosen, Genossenschaften und kleinere Betriebe zu Jahreshauptversammlungen, Betriebsjubiläen und anderen Feierlichkeiten eingeladen. Der Kommandant war zufrieden. Nicht lange danach wurde der staatliche Armeewettbewerb für Nachwuchstalente ausgerufen und wir sollten daran mit dem Chor teilnehmen. Zuerst dachte ich, warum nicht? Dann aber stellte ich fest, dass der Wettbewerb an einem Samstag stattfand. Der Kommandant redete auf mich ein, dass ich nur dirigieren und nicht arbeiten müsste. Es war wirklich eine große Versuchung für mich, denn im Falle, dass wir gewinnen würden, wäre ich Gefreiter geworden. Weil ich aber wusste, dass der, der im Geringsten nicht treu ist, es im Großen erst recht nicht sein wird, brachte ich einem Kameraden das Dirigieren bei und ließ mich von ihm vertreten. Übrigens war unsere Kompanie schon einige Zeit wieder vollzählig. Die Neulinge waren eingerückt, die sogenannten Jungfüchse. Immer noch war ich als Sanitäter allein und verbrachte die Abende mit dem Lesen medizinischer Fachliteratur. Nicht selten kam es zu Arbeitsunfällen und eines Tages passierte ein richtig schweres Unglück. Unfall. Die Baupioniere hatten den Auftrag, im Wald von Libava eine neue Straße zu bauen. Dazu mussten Bäume gefällt und die Baumstümpfe gerodet werden. Ihre Methode war typisch militär. Wenn die Bäume geschlagen waren, gruben sie provisorische Bunker in die Erde, die sie mit Holzpfosten verstärkten. Danach wurden unter den Baumstümpfen Dynamitstangen vergraben, die Pioniere rannten in die Bunker und dann kam das Kommando zur Sprengung. An diesem Tag fiel einem Soldaten, der bereits einen Bunker aufgesucht hatte, ein, dass er eine Zigarette von seinem Kameraden haben wolle. Dieser aber saß in einem anderen Erdloch. So verließ er schnell den Unterschlupf und in diesem Moment krachte es auch schon. Der gesprengte Baumstumpf kam in hohen Bogen geflogen, begrub den Soldaten unter sich und verletzte ihn schwer am Kopf. Seine Kameraden fuhren ihn schnell mit dem Lastwagen in die Kaserne und brachten ihn auf der Trage ins Sprechzimmer. Ich nahm mich sofort seiner an. Der junge Mann war bei Bewusstsein, so dass ich Gefühlsempfinden und Beweglichkeit der Gliedmaßen überprüfen konnte, um festzustellen, ob die Wirbelsäule ebenfalls Schaden genommen hatte. Als ich die verklebten Haare um die Kopfwunde herum vorsichtig abgeschnitten hatte und die Wunde reinigte, stellte ich fest, dass der Schädel eine 5 mm breite Spalte aufwies, durch die ich in die Tiefe sehen konnte. So bandagierte ich den Kopf, verabreichte dem Patienten Schmerzmittel, die er mit reichlich Wasser runterspülte, deckte ihn mit einer Decke zu und veranlasste schleunigst seinen Abtransport ins Militärkrankenhaus in Olmütz. Dies war der am schwersten Verletzte, den ich während meines Wehrdienstes behandeln musste. Der Baupionier war glücklicherweise zäh wie Leder, aber trotzdem wurde ohne weitere Spätfolgen aus dem Militär entlassen.
Oder ich fange noch an zu glauben.
Eines Sonntags ging ich wie gewohnt in das Stabsgebäude. Im ersten Stock wohnten die Offiziere, im Erdgeschoss lagen Büros. Dort wollte ich den wöchentlichen Bericht an den Hauptarzt des Regiments schreiben. Als ich das Büro betrat, saß hinter dem Schreibtisch Hauptmann Bedic. Einige Unteroffiziere hatten es sich auf den Stühlen bequem gemacht, manche lagen auf den Tischen. Es herrschte eine entspannte, freundliche Atmosphäre. Den Hauptmann Bedic mochten die Unteroffiziere, da er ein feiner Kerl war. Kommandant Rainer war verreist und wurde durch Hauptmann Bedic vertreten. Während ich noch meinen Bericht in die Schreibmaschine hämmerte, fragte mich dieser plötzlich:
Warum gibt es Menschen, die den Sonntag heiligen?
Nun entwickelte sich ein Gespräch, in das sich auch die Unteroffiziere einbrachten. Ich sprach davon, dass das Gesetz Gottes sagt, dass der Ruhetag der siebte Tag ist. Ich erklärte, dass dieser Tag der Samstag und nicht der Sonntag ist. Das verdeutlichte ich dadurch, dass ich darauf hinwies, dass der Mittwoch der Tag in der Mitte der Woche ist. Sein Name bedeutet auch in anderen Sprachen mittlerer Tag. Wenn der Mittwoch aber die Wochenmitte ist, dann ist der Samstag der siebte Tag. Das lässt sich an sieben Gegenständen, die in einer Reihe liegen, anschaulich machen. Wenn der mittlere Gegenstand der Reihe herausgeschoben wird und nun die Wochentage abgezählt werden, wird jeder feststellen können, dass der Samstag der siebte Tag der Woche ist. Dieser siebte Tag, der Sabbat, wurde schon bei der Schöpfung der Welt als gesegneter und von den anderen Tagen abgesonderter Ruhetag bestimmt. Das geschah also nicht erst zu dem Zeitpunkt, als die Gebote aufgeschrieben und den Juden gegeben wurden. Dann sprach ich noch davon, dass das Gesetz Gottes unveränderlich und ewig ist. Kein Mensch hat das Recht, daran etwas zu verändern. Die Unteroffiziere hatten viele Fragen. Existiert Gott überhaupt? Und wie ist das mit der Evolution? Die Diskussion wurde sehr interessant, einige Unteroffiziere bekräftigten sogar meine Argumente. Nach etwa einer Stunde schlug Hauptmann Bedetsch plötzlich mit der Faust auf den Tisch.
»Jetzt aber Schluss, oder ich fange noch an zu glauben!«
Alles war still. Ich sammelte meine Papiere zusammen und schweigend machten wir uns nach und nach aus dem Staub. Auf dem Weg zur Ambulanz schwirrten mir die Fragen im Kopf herum, warum Menschen Angst haben, an Gott zu glauben. Warum gab es Menschen, die sich so sehr gegen Gott wehrten? Zudem fiel mir auch noch die Geschichte des Apostel Paulus ein, der eines Tages vor Agrippa gestanden hatte. Nachdem Paulus von Gott und von Jesus gesprochen hatte, hatte der Herrscher nur festgestellt:
»Es fehlet nicht viel, du überredest mich, dass ich ein Christ würde.«
Apostelgeschichte 26, 28. Ich verstand dieses Verhalten nicht. Kontrolle. Ein paar Tage später inspizierte unerwartet der Regimentshauptarzt, ein Oberst, den ich schon öfters beim Regiment besucht hatte, meine Ambulanz. Ich war gerade nicht anwesend. Er war in Begleitung unseres Kommandanten, schaute sich alles gründlich an und war sehr zufrieden. Sie wollten gerade wieder gehen, als ich eintraf. Vor lauter Überraschung begrüßte ich den Hauptarzt mit Handschlag, den er herzlich erwiderte. Der Kompaniekommandant, der neben mir stand, bemerkte stirnrunzelnd hierauf:
»Gut, dass du nicht Grüß Gott sagst.«
Der Oberst lachte nur und drückte meine Hand noch fester. Eigentlich hätte ich salutieren und in Hab 8 meine dienstliche Meldung herunterrattern müssen. So und so viele Soldaten sind krank, dieser oder jener ist ins Krankenhaus eingewiesen worden, so und so viele bekamen eine Arbeitserleichterung und der hygienische Zustand der Kompanie sieht so und so aus und so weiter. Wir beide aber wussten, dass das Leben und die Gesundheit eines Menschen viel wichtiger sind als die ganze Armee selbst. Es war wirklich ungewöhnlich, dass sich ein hoher Offizier mir gegenüber so locker verhielt. Sogar der Kompaniekommandant, der nur ein Hauptmann war, verhielt sich in Anwesenheit des Arztes vorschriftsmäßig, weil das doch schließlich ein Genosse Oberst war. Mein Leben in der Armee unterschied sich gewaltig von dem Leben, das ich davor geführt hatte. Vor allem zehrte es an meinen Nerven. Den ganzen Tag wurde herumkommandiert und ich durfte mir keine Fehler erlauben, deshalb stand ich permanent unter Spannung.
Geschenke. Regelmäßig bekam ich Post von Annie. Das bedeutete immer ein Abschalten von der Realität und eine Art Streicheleinheit für meine Seele. Den jeweils neuesten Brief trug ich ständig bei mir und las ihn bei jeder Gelegenheit immer wieder neu. Ich überlegte, wie ich ihr eine Freude machen könnte,
Damals war es unter den Soldaten gerade Mode, den Freundinnen ein auf Seide gemaltes Bild zu schenken. Die Seide stammte von Fallschirmchen, welche man auf dem Übungsgelände mit ein wenig Glück einsammeln konnte, denn die Leuchtraketen, die die Soldaten verwendeten, sanken an weißen Seidenfallschirmchen langsam zu Boden. Ich besorgte mir auch so ein Fallschirmchen, malte mit Wasserfarben ein romantisches Stillleben am Meer darauf und versah das Bild mit einer Glückwunschzeile. Als Geburtstagsgeschenk kaufte ich für Annie einen Ledergeldbeutel. Ich hatte leider kein Silberblech, aber in meinem Uhrmacherwerkzeug befand sich eine alte deutsche Silbermünze. Daraus wollte ich ein Monogramm machen, was für mich kein Problem war, da ich ja auch bei einem Goldschmied gelernt hatte. Ich nahm das Geldstück, ging zum Eisenbahngleis, das nahe an der Kaserne vorbeiführte, und wartete auf einen Zug. Als sich einer näherte, spuckte ich auf die Münze und legte sie schnell auf das Gleis. Mit Sicherheitsabstand beobachtete ich, was geschah. Die Gleise begannen von dem herannahenden Zug zu zittern, und schon fuhr die schwere Lokomotive mit dem Vorderrad über die Münze, walzte sie platt und warf sie zur Seite. Als der Zug vorübergefahren war, suchte ich nach der Münze. Sie war kein Geldstück mehr, sondern ein ovales, etwa einen Millimeter starkes Silberblech. Das Experiment war gelungen. Auf das Silberblech malte ich geschwungen das Monogramm AB für Anna Brezina, schnitt das Monogramm mit einer Metalllaubsäge fein aus, glättete die Ränder mit einer kleinen Feile und schweißte an die Rückseite vier Klammern daran. Danach polierte ich sorgfältig die Oberfläche und verzierte sie noch mit einer schönen Gravur. Nun stach ich in den richtigen Abständen vier kleine Löcher in den Ledergeldbeutel, führte die Klammern hindurch und bog diese auf der Rückseite um. Das Silbermonogramm war an einer Ecke angebracht und bildete einen schönen Kontrast zu dem schwarzen Leder. Allen gefiel es sehr. Auch Hauptmann Bedetsch kam meiner Arbeit unter die Augen. Ein paar Tage später bat er mich, für seine Frau auch ein Monogramm anzufertigen. Ich sagte zu. Der Hauptmann kaufte eine Ledergeldbörse und ich begann an jenem Abend die Arbeit. Ich machte das gerne, weil einerseits Basteln meine Lieblingsbeschäftigung war, andererseits aber Hauptmann Bedetsch ein guter Mensch war, den ich als Soldat sehr schätzte.
Homer. Unser Kommandant wurde immer strenger. Er wollte unbedingt Kapitän werden und führte deshalb ein hartes Regime. Die Soldaten hatten Angst vor ihm, weil er rücksichtslos war. Immer öfter kamen die Kameraden zu mir in die Ambulanz und das nicht nur wegen gesundheitlicher Beschwerden. In der Kompanie lebten auch etwa 20 slowakische Zigeuner. Zu dem damaligen Zeitpunkt nannte man sie noch nicht Roma. Einige Male setzte ich mich für sie ein, weil sie von anderen Soldaten übel mit »schwarzes Maul« beschimpft worden waren. Sie waren ein bemerkenswerter Menschenschlag. Auch in der Armee hatten sie einen eigenen Anführer und nur diesem gehorchten sie. Sogar der Kompaniekommandant musste alles über diesen Anführer regeln, sonst folgten sie einfach nicht. Einmal kam es zu einem witzigen Zwischenfall. Zwei Roma erschienen in der Ambulanz. Traditionell begannen sie: »Herr Doktor, ich kann nicht mehr.« Sie zogen ihre Schuhe, die Halbliter Knobelbecher, aus. Jeder hatte auf dem Fußrücken eine etwa 5 Zentimeter große Blase. Rundherum war die Haut jedoch nicht gerötet, so dass ich gleich wusste, woher der Wind wehte. Ich fragte: »Was ist passiert?« Sie erzählten daraufhin, sie hätten in der Mittagspause im Wald eine Wurst an einem Stock über dem offenen Feuer gebraten. Dabei wären sie barfuß gewesen. Auf einmal sei die Wurst heruntergefallen, hätte den einen am Fußrücken verbrannt und sei so unglücklich abgeprallt, dass sie den zweiten Burschen auch noch verbrannte. Seltsamerweise hatten die beiden die Blase genau an der gleichen Stelle. Ich lachte herzhaft. »Das ist aber ein Zufall. Erzählt mir doch nicht solche Geschichten.
Könnt ihr nicht kommen und sagen, dass ihr nicht mehr weitermachen könnt, anstatt Dummheiten zu machen? Solche Blasen können böse Komplikationen machen. Ich behandelte die beiden und verordnete ihnen leichtes Schuhwerk und 3 arbeitserleichternde Tage. Wie man zu solchen Blasen kommen konnte, war mir bekannt. Eine bestimmte Pflanze wird abends klein gehackt und über Nacht an dieser Stelle zubandagiert, an der die Blase gewünscht wird. Morgens wird diese Stelle mit Öl eingerieben und schon entsteht eine wunderschöne Blase. Nun muss man nur noch eine gute Geschichte erfinden und dann wird man krankgeschrieben. Ansonsten waren die Roma aber gute Jungs. Sie bedankten sich auf ihre Art, die ich sehr zu schätzen wusste. Wenn am Samstagnachmittag frei war, setzten sie sich auf eine Decke unter mein Fenster, spielten Geige und vergnügten sich dort. Würde ich im Ernstfall zum Beispiel von jemandem angegriffen und sie würden das sehen, wusste ich, dass ich auf sie zählen konnte. In dieser Zeit erledigte ich den Papierkram für einen Roma, der aufgrund anhaltenden Bettnässens, Enuresis nocturno, aus dem Militärdienst entlassen werden sollte. Als Kinder lebten diese Menschen unter schlechtesten Bedingungen, waren im Winter ungenügend angezogen und liefen fast immer barfuß. Das Bettnässen war Folge dieses Lebensstils. Ein anderer Roma suchte mich auf, weil er in seinem Stuhl etwa 2 Zentimeter lange, weiße, sich bewegende Rechtecke gesehen hatte. Ich reichte ihm ein Reagenzglas, damit er mir ein Exemplar bringen sollte. Es handelte sich um Glieder eines Bandwurmes, die ich zum Internisten ins Militärkrankenhaus nach Olmütz brachte. Dort bekam ich Anweisungen und Medikamente für die Behandlung. Der Bandwurm verließ schließlich seinen Wirt. Er kam komplett heraus. Als wir ihn maßen, war er über 5 Meter lang. Der Kamerad fühlte sich sofort besser. Er hatte ohne Pause immer unheimlichen Hunger gehabt und seine Eltern haben ihm oft zusätzliche Essenspakete schicken müssen.
Daumenschrauben. Unser Kommandant drehte immer stärker unsere Daumenschraube an. Trotz unfreundlichen regnerischen Wetters zum Beispiel jagte er die Soldaten nach der Arbeit noch zusätzlich durch das Gelände. Die Männer waren danach körperlich vollkommen erschöpft, der Krankenstand erhöhte sich. Als Folge der Zunahme solchen Drucks nahm die Zahl der Kranken zu. Der Kommandant wollte jedoch um jeden Preis zeigen, von welch hoher Qualität seine Kompanie ist, in der Hoffnung, dass dies für seine Karriere förderlich sei. In diesem Zusammenhang gab er mir immer öfter zu verstehen, dass ich mit meiner Religion seiner Karriere im Wege stand. Mit meinen Glaubensüberzeugungen konnte er vor seinen Oberen nicht prahlen und auch seine persönliche politische Ausrichtung stand mit meinem Glauben im Konflikt. Ständig bedrohte und ängstigte er mich. Unter anderem teilte er mir einmal mit, dass ich samstags in seinem Büro antreten und dort Bücher von Marx und Lenin studieren müsse. Auf irgendeine Art und Weise wollte er mich unbedingt brechen und meinen Glauben untergraben, er wusste nur nicht wie. Schon von Anfang an hatte Hauptmann Rainer versucht, mich von religiösen Einflüssen anderer fernzuhalten, indem er mir am Samstag keinen Ausgang erteilte. Das hatte schon in Hostivice bei Prag angefangen. Er hatte die verschiedensten Methoden angewendet, um mich seelisch unter Druck zu setzen. Manchmal war er ausgesprochen freundlich zu mir gewesen, andersmal grob und despotisch. Er hatte mich bis zum Äußersten getrieben und hatte mich in immerwährender Unsicherheit gelassen. Seine Worte und sein Verhalten bedrohen mich am meisten. Für mich war das reinster Psychoterror. Als ich wieder einmal sehr erschöpft war, wurde ich krank. Hochfiebernd lag ich im Bett und niemand war da, um mich zu pflegen. Der Kommandant erfuhr von meiner Erkrankung und besuchte mich. Er setzte sich ans Bett und fragte nach meinem Befinden. Ich erwiderte, dass die Erkältung kein Problem sei, aber meinem psychischen Zustand nach sei es mir lieber, er übergäbe mich dem Staatsanwalt, als dass ich seinen Schikanen noch länger ausgesetzt bliebe.
Mir war schon alles egal und ich sprach deshalb sehr offen. Mir kamen die Tränen. Lieber wollte ich ins Gefängnis gehen, als diesen Terror weiter aushalten zu müssen. Eine Zeit lang ließ er mich danach in Ruhe, doch nach kurzer Zeit hatte er alles vergessen und das Spiel begann von vorne wie ehedem. Vielleicht war er sogar noch schlimmer. Das Verhalten des Kommandanten veränderte sich mir gegenüber. Er wurde distanzierter, die Befehle kamen schroffer. Der Sabbat, den ich in seinem Büro verbringen sollte, näherte sich. Ich besprach mit Annie, dass sie mich besuchen solle. Wenn ein Soldat Besuch bekam, wurde es ihm in der Regel ermöglicht, den Besucher zu treffen. Dies geschah meist im Gemeinschaftsraum der Kaserne. Am Samstagvormittag kam Annie. Der UVD erschien und teilte mit, dass am Tor Besuch für mich sei. Dies meldete ich dem Kompaniekommandanten, der mir zu meiner großen Verwunderung erlaubte, mich mit meinem Besuch in die Ambulanz zurückzuziehen. Sein Verhalten war sehr wechselhaft, so dass man nie wusste, woran man war. Froh zeigte ich Annie meine Unterkunft und auch die kleine Klinik. Sie aber fühlte sich überhaupt nicht wohl in ihrer Haut. Schließlich war sie doch das einzige weibliche Wesen in der Kaserne. Nachmittags bekam ich Ausgang. Ich nahm meine Gitarre über die Schulter und mit Annie an der Hand marschierte ich durch das ganze Lager zur Pforte. Als wir die Küche etwa 20 Meter hinter uns gelassen hatten, hörte ich, wie das Küchenteam herausstürzte. Der Kommandant stand auch dabei. Die Jungs gaben gleich einen Kommentar. »Hey, das ist aber eine heiße Braut!« Und sie hatten recht. Annie war ein attraktives 17-jähriges Mädchen und ihre langen, hochgesteckten Haare standen ihr sehr gut. In diesem Augenblick war ich sehr stolz auf sie. Es gefiel mir, dass die Kameraden mich um sie beneideten. Das war für mich in der ansonsten so angespannten Lage eine kleine Genugtuung.